Tremor von Teju Cole. Es liest Manfred Spitzer. 1. Die Blätter sind glänzend und dunkel. Aus den absterbenden Blüten steigt ein Duft, vielleicht Jasmin. Er stellt sein Stativ auf und beginnt, die Kamera einzurichten. Zweimal hat er den Auslöser betätigt, als er eine aggressive Stimme aus dem Haus zu seiner Rechten rufen hört. Es ist nicht das erste Mal, dass ihm so etwas passiert, doch es erschreckt ihn. Mit freundlicher Stimme erklärt er, Künstler zu sein und einfach nur die Hecke zu fotografieren. »Das können Sie hier nicht machen«, sagt die Stimme. »Das ist Privatgelände.« Die Muskeln in seinem Rücken spannen sich an, er klappt das Stativ zusammen, verstaut die Kamera in der Tasche und entfernt sich. Am Montag geht er ins Institut, wo ihn Pakete und andere Sendungen erwarten, darunter ein weißer Umschlag mit einer dicken schwarzen Linie über der Lasche. Zwei oder drei solcher Briefumschläge erreichen ihn jeden Monat. Offizielle Mitteilungen über den Tod von aktuellen oder ehemaligen Mitgliedern des Instituts. Der Umschlag ist beinahe quadratisch. Er sitzt in seinem Büro und öffnet ihn. Die darin liegende Karte ist ebenfalls schwarz umrandet. Ein emeritierter Professor der Mikrobiologie ist verstorben. Niemand, den er kennt. Die Karten weichen nie vom gleichen Muster ab. Die Dekanin bekundet ihr Bedauern über den Tod des jeweiligen Professors in einer antiquierten Sprache. Ein Tod, der am 6. des Hartung eintrat, ist einer, der sich am 6. Januar ereignet hat. Der letzte Ultimo ist der letzte Tag des vergangenen Monats. Er hatte begonnen, die Karten zu sammeln und ihre hochtrabende Förmlichkeit als ein Echo der in früheren Zeiten üblichen Trauerkleidung zu betrachten. Der Seide und Grenadine der Kleider von Witwen zur Zeit des Bürgerkriegs. Der schwarzen Schleier, der schwarzen Handschuhe, der schwarzen Schmuckstücke, mit denen man vor der Gesellschaft das Einhalten der Trauerzeit bezeigte. Die symbolische Zuordnung der Farben gibt es heute nicht mehr. Dieses Beschreiben von schwerer, umfassender oder leichter Trauer mit der Sprache von Schwarz, Grau, Lila oder Flieder. Zwei Bücher liegen auf seinem Schreibtisch. Calvinus, Die unsichtbaren Städte und eine Übersetzung des Sunjata-Epos. Im zweiten finden sich Versionen des Epos von zwei Djelis, Bamba Suso und Bana Kanute, von denen er Bamba Susos Version kürzlich las. Im Regal steht ein Fläschchen mit dunkler Tinte, die ihm Paul Lanier zugesandt hat. Die Tinte wird aus wilden Trauben hergestellt, die rund um die Bahnschienen in St. Louis gesammelt werden. Da sie selbst gemacht ist, hat sich die Farbe verändert. In der Flasche sieht sie noch dunkel, beinahe violett aus. Auf Papier aufgetragen, erinnert die blasse Farbe nach einer Weile an die des Meeres. Aber was meint das überhaupt, die Farbe des Meeres? Wenn wir sagen, dass das Meer blau ist, denken wir an ein helles oder blasses Blau, eine Farbe, die dem Himmelblau nahe kommt. Das Meer ist manchmal von einem dieser Blautöne und manchmal dunkler. Aber meistens ist das Meer überhaupt nicht blau, sondern orange oder grau oder lila, mit dem Schimmern von Homers Porphyreos. Und manchmal nichts. Transparent Wasser. In der Dämmerung verfärbt es sich von silbrig zu zinnfarben. In einer mondlosen Nacht ist es schwarz. Er nimmt die Flasche mit der Tinte in die Hand, ein reifes Lavendel, ein Lila, das in seinen Tiefen von Indigo heimgesucht wird. Der Name stammt vom Usambara-Veilchen aus der Gattung der Violen ab, und ihm gefällt das trügerische Netz aus Etymologien, zu dem der Name einlädt. Die Sanftheit einer Viola, die Spannung einer Violine, ein Anflug von Violenz, von Gewalt. Nicht das Violett mittelalterlicher Bischöfe und Universitätsprofessoren, vielmehr das Violett der dunkelsten afrikanischen Haut. Gemälde von Mark Roscoe, Agnes Martin, Lorna Simpson und allen voran Chris O'Filly. In den unteren Lagen ist dessen Mary Magdalene von einem so tiefen Violett, dass die Augen darin ertrinken könnten, und in seinem Raising of the Lazarus setzt er ein Violett ein, so schlicht, dass es Tote wieder zum Leben erwecken könnte. Das handgefärbte, handgewobene Tuch, das Tundi wenige Monate nach dem Tod seiner Großmutter aus ihrem Kleiderschrank nahm. Grau für die Trauer, Violett für die Liebe. Sie fahren nach Maine, um nach Antiquitäten zu suchen. Die Fahrt dauert 1,5 Stunden und während der kurzen Fährüberfahrt nach New Hampshire tauschen sie die Plätze und sie fährt. Sie wollen im südlichen Maine bleiben, nur bis nach Kennebunk hoch und unterwegs verschiedene Läden aufsuchen. Sie nehmen sich den ganzen Nachmittag dafür Zeit. In einem großen Geschäft in York betrachtet er eine von einem Kind gemalte Karte Nordamerikas aus dem 19. Jahrhundert. Am Stadtrand von Agonquit stehen Schilder mit der Aufschrift Blue Lives Matter, die im Ortszentrum Regenbogenflaggen weichen. Schließlich kommen sie in Wells an, wo sie auf einen großen Laden in einem Gebäude stoßen, das früher eine Scheune gewesen sein könnte. Auf 2 Etagen stehen dicht an dicht Möbel, Gemälde, Glaswaren und Porzellan. Das meiste stammt aus dem frühen oder mittleren 19. Jahrhundert. Etliches ist noch älter. Sie stöbern einzeln. Sie schaut sich einen Kolonialstilsekretär aus Ahornholz an. Er ist überrascht, eine Sammlung hölzerner Masken und Skulpturen zu finden, von denen 3 erkennbar afrikanisch sind. Die anderen scheinen pazifisch, asiatisch oder indigen nordamerikanisch.